Der digitale Arbeitsplatz für Lehrkräfte. Ein digital souveräner Arbeitsplatz. Einerseits sollen Lehrkräfte ein rechtssicheres KI-Werkzeug haben, mit dem sie tatsächlich produktiv arbeiten können. Gleichzeitig brauchen Lehrkräfte ja auch eine Lösung, wo sie selbst mal KI-Kompetenz überhaupt erwerben und aufbauen können.
Klingt nach Amt.
Denkt man zumindest.
Dann lass uns damit mal aufräumen. Ihr seid hier bei Webs & Bytes,
der Podcast der IT-Landesoberbehörde aus Baden-Württemberg.
Dann let's go! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibes and Bytes, wie immer mit Marvin Chancellors.
Hallo.
Und mir, Lena Scherer.
Ja, und heute sprechen wir über Schule@BW, die digitale Bildungsplattform des Landes Baden-Württemberg. Lernen, lehren und kommunizieren. Das sind so diese Stichworte, die überall stehen. Ich glaube auch bei unserem Gast oben auf dem LinkedIn-Profil. Ob Lernmanagementsystem für Schülerinnen und Schüler, ein digitaler Arbeitsplatz für die Lehrkräfte, sichere Kommunikationslösungen oder sogar, sagt jedem mittlerweile was, KI. Schule@BW soll hier die Grundlage für zeitgemäßen und digitalen Unterricht schaffen. Wir werfen heute mal einen Blick hinter die Kulissen. Was ist die Plattform? Wie ist diese Plattform entstanden? Was kann sie? Was ist gut dran? Und wie wird sie weiterentwickelt? Und was ist eigentlich dieser digitale Arbeitsplatz für die Lehrerinnen und für die Lehrer im Land? Viele Fragen, die beantworten wir heute aber natürlich wie immer nicht alleine, sondern wir haben einen absoluten Experten dabei. Mario Schmid ist bei uns aus dem Kultusministerium von Baden-Württemberg.
Hallo, ja, schön, dass ich zu Gast sein darf. Ich freue mich. Mein Name ist, wie schon gesagt, Mario Schmid. Ich bin der stellvertretende Leiter des Referats, das sich nennt Digitalisierung, Medienbildung und digitale Bildungsplattform im Ministerium für...
Da haben wir sie schon drin, die digitale Bildungsplattform, genau.
Im Ministerium für Kultus Baden-Württemberg, das ist ein breiter Zuschnitt, zu dem eben auch die digitale Bildungsplattform Schule@BW gehört. Wichtige Info noch, ich bin übrigens von Hause aus selbst gelernte Lehrkraft, habe auch viele, viele Jahre unterrichtet.
Sitzen Sie da, wo Sie jetzt sitzen, weil Sie als Lehrer dachten... So kann es nicht weitergehen, hier muss was passieren. Oder wie kam dieser Weg?
Ich habe mich schon, bevor ich am Kultusministerium tätig war, in anderen Feldern mit dem Thema Digitalisierung, Medienbildung auseinandergesetzt, war viele Jahre in der Lehrkräftefortbildung tätig, war auch auf kommunaler Ebene in einem Landratsamt tätig, in einem Kreismedienzentrum und haben dort versucht, Schulen, Lehrkräfte, auch Schulträger bei den Gesamtherausforderungen des Themas Digitalisierung und auch Medienbildung, Medienkompetenzerwerb zu unterstützen. So, das ist ein bisschen mein Hintergrund. Gekommen bin ich eigentlich ins Kultusministerium, als das Projekt einer digitalen Bildungsplattform im Jahr 2019 mit einem neuen Auftrag ausgestattet wurde und wir den Auftrag bekommen haben, die Überlegungen des Vorgängerprojekts für eine digitale Bildungsplattform neu zu betrachten. Die Idee einer digitalen Bildungsplattform war und ist es bis heute, dass öffentliche Schulen in einer Welt unter den Bedingungen der Digitalität gebündelt und an einem Ort Werkzeuge haben, die beim Unterricht und bei den dazugehörigen Aufgaben unterstützen.
Und das ist quasi Schule@BW.
Genau.
Das hat sich daraus entwickelt. Und die Ziele davon sind quasi, wie Sie gerade gesagt haben, die Digitalisierung auch in den Schulen und diese Zentralisierung voranzutreiben, oder?
Also was sind die Zielsetzungen einer digitalen Bildungsplattform? Das sind mehrere. Ich versuche mal ganz komprimiert darzustellen. Erstens. Bestmögliche Dienste und Werkzeuge für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, auch damit der Begriff Medienbildung kein rein theoretischer Begriff bleibt. Weiterer Punkt, Entlastung von Schulen, von nicht originär pädagogischen oder didaktischen Aufgaben.
Weil es davor immer so war, dass die Schulen das jeweils selber organisieren und einzeln organisiert und beschafft haben.
Genau, also natürlich fragmentiert.
Der IT-Lehrer macht eigentlich die ganze IT der Schule. So kenne ich das, sowas früher ganz oft.
Genau. Und deshalb ist unsere Zielsetzung mit der Entlastung auch, ich bringe es mal wirklich auf den Punkt, unsere Lehrkräfte sollen sich auf exzellenten Unterricht fokussieren können. Das ist ihre Kernkompetenz und ihre Kernaufgabe. Und ich sage mal ganz überspitzt, dafür werden sie ja auch bezahlt.
Eben, genau.
Weitere Punkte, Sicherheit und Rechtssicherheit, vor allem in Bezug auf Datenschutz und auch was die IT-Sicherheit betrifft.
Wie will das denn eine Schule alles selber bewerkstelligen? Das sind ja Fragen, genau, IT-Sicherheit, Cybersecurity-Verträge, ja genau, das alles kommt ja on top. Das war vielleicht früher ein ganz, ganz kleiner Teil, aber das wird ja immer mehr.
Mhm. Denken Sie nur an AVV-Ketten, denken Sie an gegebenenfalls notwendige Datenschutzfolgenabschätzungen, bevorgelagerte Risikobewertungen. Sie haben das richtig, die Frage richtig gestellt, wie soll eine Schule das leisten? Wie soll eine Schule mit 20 Kolleginnen und Kollegen das leisten können?
Und bewerten auch im Vornherein.
Genau. Ja. Mhm. Weiterer Punkt, Verlässlichkeit und Performance. Das heißt, Schule@BW muss halt einfach laufen. Mhm. Und zwar quasi immer und zu jedem Zeitpunkt. Mit wirklich krassen Peaks, was das Thema Lastspitzen und Uhrzeiten betrifft.
Wann sind denn die krassen Peaks? Ist es während der Schulzeit oder nach der Schulzeit?
Also wir haben, es kommt immer ein bisschen auf die Systeme an, wo die Peaks dann rauskommen. Aber jetzt zum Beispiel beim digitalen Arbeitsplatz für Lehrkräfte, unsere Monitoring-Systeme zeigen am Montagvormittag, wenn alle in die Schule kommen, die Lehrkräfte in ihre Unterrichtszimmer gehen oder in der Schule ankommen, dann gibt es dann einen ganz klaren Peak. Okay. Montags zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr, da geht es richtig ab, sage ich da mal ganz
Und wenn dann die Systeme laden und laden und laden, macht auch keinen Spaß. Genau, dann findet der Unterricht später statt oder so. Das ist ja, hat ja Auswirkungen dann auf die auf alle Schulen im ganzen Land, muss man sich ja mal vorstellen. Ne?
Ja. Wenn wir jetzt an so ein Großprojekt wie Schule@BW denken und die Herausforderung, die wir ja auch aus IT-Projekten, auch in den vergangenen Podcasts kennen, Sie haben es schon angesprochen, das Thema Datenschutz, das spielt vermutlich mit Schülerinnen und Schülern, minderjährig, Eltern und so weiter noch eine sehr, sehr größere Rolle. Und vermutlich auch im ganzen Projekt ist es immer begleitend einer der größten Faktoren, vermutlich auch der kritischste, den vielleicht auch von außen am wenigsten verstehen. Wie geht man mit sowas um?
Also tatsächlich ist es so, dass uns die Gesamtthematik des Datenschutzes und der IT-Sicherheit eigentlich vom ersten Tag des Projekts damals noch Projekt begleiten und begleitet haben. Wir sagen immer scherzhaft, es gibt eigentlich keinen Tag bei uns im Team, wo nicht das Datenschutzthema irgendwo bei irgendjemand auf dem Schreibtisch liegt. Die digitale Bildungsplattform wird auch von Beginn an sehr intensiv vom Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit beratend begleitet und auch die Öffentlichkeit schaut sehr genau, was wir tun. Deshalb sind die Maßgaben des Datenschutzes, aber auch der IT-Sicherheit für uns wirklich handlungsleitend. Und ich sage das auch immer so, Schulen und insbesondere Schulleitungen müssen und können sich darauf verlassen, dass die Werkzeuge, die von uns kommen im Rahmen von Schule@BW, datenschutzrechtlich und informationssicherheitstechnisch gecheckt sind und dass man sich da keine Gedanken mehr darüber machen muss.
Jetzt gehen wir mal noch so ein bisschen auf so den Blick von oben drauf auf die Bildungsplattform. Wie ist denn Schule@BW eigentlich aufgebaut? Also wir haben es in der Einleitung ganz kurz erwähnt, kommunizieren, lernen, lehren. Es gibt wohl Module, sie ist modular aufgebaut. Das hatten wir im Vorgespräch schon besprochen. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz was sagen.
Genau, also das zentrale Stichwort ist tatsächlich modular. Mhm. Deshalb hat Schule@BW auch eine modulare Grundkonzeption und arbeitet dann mit konkretisierten Bausteinen. Diese Bausteine sind, soweit möglich, immer als Software as a Service realisiert und werden dann durch unser Identity und Access Management System, kurz das IDAM, gebündelt und für die Nutzenden, je nach Rolle und Rechten, wer ist diese Person, wo ist diese Person, welche Werkzeuge hat diese Person im Zugriff, zugänglich gemacht. Die Nutzenden sehen dieses Identity and Access Management System über ein Dashboard, das dann tatsächlich auch je nach Rolle, nach Schul- und Organisationszugehörigkeit mit unterschiedlichen Rollen diese Bausteine freischaltet und zugänglich macht.
Also je nachdem, wer davor sitzt, sieht ein ganz anderes Dashboard.
Genau. Und der Lehrer sieht was anderes als der Schüler.
Schon mal tatsächlich, die Lehrkraft sieht grundsätzlich etwas anderes als die Schülerin oder der Schüler oder andere Personen an dieser Schule. Wir haben auch erweitertes pädagogisches Personal in der Zwischenzeit als Rolle in Schule@BW. Und dann noch die jeweilige Organisationseinheit, also der schulische Standort, kann an der Nachbarschule ein anderes Dashboard haben, weil sich die Schule für andere Bausteine in unserem modularen Konzept entschieden hat. Und ganz wichtig ist die Lehrkraft, ist die Schülerin oder der Schüler eingeloggt in Schule@BW mit einem Anmeldeverfahren. Ab dann geht es in der Regel immer per Single Sign-On weiter. Mhm. Also nicht nochmal anmelden, sondern sagen, ich brauche jetzt diesen Dienst, ich brauche jeden Dienst. Und übrigens geht es dann auch per Single Logout auch wieder raus. Mhm. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja viele Dienste, die sagen, ja, Single Sign-On können wir, aber so Single Logout, na, das nehmen wir nicht so ganz wichtig. Für uns ist auch das wichtig.
Was können denn Schüler so sehen in der Plattform? Also was haben Schüler für Möglichkeiten durch Schule@BW?
Ja, also vielleicht gucken wir mal auf das klassische Dashboard, da ist es am besten erklärt. Ich habe aktuell in meinem Dashboard beispielsweise 10 Kacheln. Mhm. Das ist, ich sage immer, das ist der Full Stack.
Sie sind Schüler und Lehrer in einem.
Genau, ich bin in der Rolle Schüler und Lehrkraft unterwegs in meinem Zugang in unserer Umgebung. Und ich hätte theoretisch alle Dienste, die Schule@BW beinhaltet, jetzt aktuell freigeschaltet. Und diese Kacheln führen dann jeweils wieder, ich habe es ausgeführt, über das Single Sign-On zu den einzelnen Bausteinen. Und dazu gehören dann beispielsweise die Lernmanagementsysteme. Die sind das Kernelement der Arbeit für den digital unterstützten Unterricht. Das heißt, dort sind die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler unterwegs. Dort finden die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler all die Werkzeuge gebündelt im jeweiligen Lernmanagementsystem. Das ist entweder bei uns Moodle.bw oder It's Learning, die ich für einen digital unterstützten Unterricht brauche. Von Lernpfaden, von Arbeitsmaterialien, von Aufgaben, von meinetwegen Tests oder sonstigen Challenges, die ich machen kann.
Was sind denn Lernpfade?
Ja, das ist ein bisschen im didaktischen Feld gibt es tausend Interpretationen, manchmal weiß ich, es ist ein Lernpfad, aber sagen Sie, ich versuche es mal vereinfacht darzustellen, ein strukturierter Pfad, wie ich meine Unterrichts- oder Lerneinheit durchlaufen kann. Und zwar nicht jeder Schüler und jede Schülerin zur gleichen Zeit am gleichen Punkt, sondern durchaus auch individualisiert nach Niveau.
Gab es bei uns früher nicht?
Nein.
Gefühlt zumindest nicht. Vielleicht haben sich die Lehrer und Lehrerinnen das selber überlegen müssen und selber irgendwo pflegen müssen. Aber dass das digital jetzt möglich ist, ist, glaube ich, ein ganz großer Fortschritt.
Ja, und das waren die Lernmanagementsysteme. Ja, das sind die Kernanwendungen für das unterrichtliche Geschehen. Da sind zum Beispiel auch Sachen drin, wie Videokonferenzen machen, Kommunikations- und Kollaborationstools für den Unterricht, Schüler und Schüler zusammen, Lehrerinnen und Lehrerinnen zusammen. Wir haben, wie schon erwähnt, den digitalen Arbeitsplatz für Lehrkräfte. Mhm. Da gehen wir nachher bestimmt noch mal ein bisschen
auf in die jeden
Tiefe.
Fall,
ne? Ja. Wir haben eine Mediathek mit didaktisch geprüften Medien in der Größenordnung 300.000 aufwärts einzelne Medien. Die sind also alle für unterrichtliche Szenarien entwickelt worden. Wir haben unsere KI-Anwendungen, Plural, also
oh, spannend.
Da kommen wir auch
da
noch
kommen
drauf.
Wir auf jeden Fall noch. Genau. Da legen wir noch einen Fokus drauf. Bei den Lernplattformen, Sie haben vorhin gesagt, Moodle und It's Learning. Warum denn zwei?
Tatsächlich haben wir in Baden-Württemberg mit Moodle eine lange Historie.
Das kenne ich sogar noch. Also nicht von der Schule tatsächlich, aber von der Uni.
Von der Uni. Genau. Ja. Also insbesondere tatsächlich im Hochschul- und im universitären Bereich. Das hat auch ausgestrahlt tatsächlich auf die Schulen. Es gab eine lange Tradition für Moodle auch an Schulen in Baden-Württemberg. Deshalb war das ein System, das auch in der Zeit von Corona tatsächlich schon weitestgehend etabliert war, und wir haben uns dann dafür entschieden, dieses System auch fortzuführen innerhalb der digitalen Bildungsplattform Schule@BW. Und dennoch haben wir uns entschieden dafür, 2019, 2020, das war noch ein bisschen vor Corona, auch ein im weitesten Sinne ein etabliertes Marktprodukt zu beschaffen über tatsächlich eine europaweite Ausschreibung. Wir haben gesagt, also das brauchen unsere Schulen für die digital unterstützte Arbeit im Unterricht, und da ist damals tatsächlich das Produkt It's Learning bezuschlagt worden, und aktuell haben wir gesagt, das bewährte System führen wir weiter, aber in Schule@BW unter den Rahmenbedingungen von Schule@BW und ergänzend flankiert für die Schulen, die sagen, Moodle ist nicht das, was ich brauche, gibt es eine Alternative.
Also das heißt, Schulen entscheiden sich dann in der Regel für eine Plattform.
Genau. In der Regel entscheiden sich die Schulen tatsächlich, entweder nehme ich Moodle als Lernmanagementsystem oder It's Learning.
Zahlen, Daten, Fakten.
830.000 nutzen Schule@BW.
Davon sind 100.000 mit der Rolle Lehrkraft angemeldet.
Über 80.000 Lehrkräfte haben den digitalen Arbeitsplatz. 1.700 Schulen haben Moodle@BW, 800 Schulen It's Learning. Wir sitzen ja hier bei der BitBW, wir sitzen in der BitBW sogar. Sie sind heute bei uns zu Gast. Wir sind diesmal nicht ins Kultusministerium gefahren, sondern Sie sind hergekommen. Es gibt ja diese Zusammenarbeit zwischen Kultusministerium und BitBW. Wie läuft es da denn ab? Das interessiert mich als Mitarbeiter der BitBW natürlich ganz besonders. Welche Rolle spielen denn spielt das Kultusministerium, spielt die BitBW und ja, wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Ja. Wer macht da was?
Tolle Frage, die ich gern beantworte. Auch da springe ich tatsächlich zurück wieder in 2019 mit dem Auftrag damals der Ministerin: Bitte denkt eine solche digitale Bildungsplattform nochmal von ganz vorne ganz neu und macht es mit den Partnerinnen und Partnern zusammen, wo ihr glaubt, es sind die richtigen dafür. Und deshalb sind wir die jetzige digitale Bildungsplattform Schule@BW in 2019 als gemeinsames Projekt tatsächlich von Kultusministerium und BitBW angegangen. Wir haben sozusagen unsere Stärken gebündelt und sind sehr froh, dass wir das tatsächlich bis heute im Jahr 2026 tun. Ganz konkret heißt es, die BitBW unterstützt uns beispielsweise mit technischer Expertise über Rahmenverträge, die wir nutzen können, über Unterstützungen oder Dienstleistungen, wenn es darum geht, wir müssen eine Vergabe machen, dann hilft uns die Vergabeeinheit der BitBW oder tatsächlich hilft uns die BitBW auch bei Bereitstellungen von Softwarekomponenten oder beim harten Betrieb von einzelnen Bausteinen. Der Nukleus nämlich von Schule@BW, das eben schon erwähnte Identity- und Access-Management-System, das IDAM, mitsamt des Dashboards, gekommen wir von der BitBW als kompletten Service. Mhm.
So, wir haben es vorhin schon erwähnt, neben den Schülern gibt es natürlich auch die Lehrer, die immens von dieser Schule@BW, digitale Bildungsplattform, profitieren. Ich erinnere mich an meine Zeiten, Krankmeldung bei meinem Lehrer lief an xy@gmx.de, an die private E-Mail-Adresse meines Lehrers, meiner Lehrerin. Wie ist es denn heute? Ist es noch immer so?
Die Realität des schulischen Alltags bildet alles ab, was wir hier uns in diesem Raum vorstellen können.
Wie sollte es sein?
Ja, das ist tatsächlich so. Das heißt wirklich, das Spektrum der Varianten an Individuallösungen, an Insellösungen, an Schulträgerlösungen, an sonstiger Form beschafften und betriebenen Lösungen ist wirklich breit und bunt.
Das ist schön gesagt.
Sie müssten jetzt das Gesicht unseres Gastes sehen.
Aber es gibt doch eine Möglichkeit, damit es nicht so gelebt werden muss, korrekt?
Also ganz konkret haben wir ja mehrere Möglichkeiten zur sicheren digitalen Kommunikation, sowohl in der Schule als auch nach außen oder in die Schule herein. Für uns im Zentrum dessen steht tatsächlich neben den Werkzeugen auch des dienstlichen Messengers, das wir ja tatsächlich auch bereitstellen, mit einer speziellen Threema Work Education Variante, an die Größenordnung auch 70.000 Lehrkräfte aufwärts, die eine Lizenz von uns in Betrieb genommen haben. Dafür insbesondere natürlich der schon erwähnte digitale Arbeitsplatz für Lehrkräfte. Bei uns heißt der immer der DAP, also der digitale Arbeitsplatz.
Das mit den richtigen Vokalen.
Genau.
Nur aufpassen.
Ich spreche das immer gerne aus, digitaler Arbeitsplatz für Lehrkräfte, weil es damit schon sagt, was es ist. Nämlich, es ist ein Werkzeug, das wir Lehrkräften des Landes Baden-Württemberg zur dienstlichen Nutzung bereitstellen. Und er basiert auf Open Desk des Zentrums für digitale Souveränität. Ich heb gerade meine Hände und mache so Anführungszeichen. Ein digital souveräner Arbeitsplatz jenseits des sonst üblichen Hyperscaler- und US-Anbieter-Kosmoses. Und er beinhaltet eben die Komponente tatsächlich der E-Mail, der dienstlichen einheitlichen E-Mail für Lehrkräfte mit einem Webmailer, mit einer Groupware, die dazugehört, mit einem Adressbuch, das vorbefüllt ist, mit einem Kalender, mit einer Aufgabenverwaltung. Technische Basis für alle interessierten Podcast-Zuhörer ist die Software Open Exchange, ist vielen auch bekannt. Zum DAP gehört auch ein Datenspeicher, wo jede unserer Lehrkraft dann tatsächlich einen Online-Datenspeicher bekommt, um Dokumente, Dateien dort nicht nur abzulegen und abrufen zu können, sondern auch teilen zu können, zum Bearbeiten einzuladen mit verschiedenen Rechten und Rollenabstufungen. Und auch das ist eine Lösung, die uns allen bekannt ist, nämlich die basiert auf Nextcloud. Mhm. Das ist ja sogar eine Stuttgarter Firma. Das ist auch ein Teil des digitalen Arbeitsplatzes für Lehrkräfte. Und in die Nextcloud haben wir noch integriert eine Office-Lösung. Die ist selbstverständlich dann, wenn es digital souverän ist, auch Open Source und ist in dem Fall dann entsprechend Collabora als Office. Mhm. Das ist eben noch möglich, kollaborativ in Echtzeit gemeinsam Dokumente zu bearbeiten. Und eins muss ich noch sagen, und diese einzelnen Komponenten, also das Open Exchange, die Nextcloud, das Collabora und viele weitere Komponenten, die OpenDesk auch noch hat, die müssen ja orchestriert werden. Mhm. Sonst habe ich lauter singuläre Anwendungen, die nicht miteinander verknüpft sind und wo ich mich wieder jedes Mal anmelden müsste. Das macht in dem Fall eine Software, die nennt sich Nubus und die kommt in dem Fall von der Firma Univention.
Digitale Souveränität höre ich daraus. War bei diesen ganzen Überlegungen rund um den digitalen Arbeitsplatz für Lehrkräfte ganz oben mit dabei, oder? Ganz wichtiger Punkt.
Tatsächlich auch wieder Sprung zurück ins Jahr 2019, als wir dann damals der Ministerin und natürlich auch den nachfolgenden Personen im Hause immer wieder vorgestellt haben, was tun wir, warum tun wir es so, wie wir es tun und was sind unsere handlungsleitenden Rahmenbedingungen, auch unsere Ziele, war tatsächlich immer wieder digitale Souveränität. Das stand schon auf einer ersten Folienpräsentation im Jahr 2019. Wir wollen digital souverän sein, neben modular, neben Entlastung der Schulen und der Lehrkräfte und der Schulleitungen, neben endgeräteübergreifend und Betriebssystem. Unabhängig wollten wir digital souverän sein.
Wie kam das an damals?
Ja, das ist ein ganz tolles Stichwort jetzt. Ne? Das würde ich jetzt nämlich sowieso ausführen. Damals haben uns noch ganz viele Menschen mit großen Augen angeguckt.
Glaube ich.
Ich habe nicht verstanden, was meinen wir mit digital souverän. Ich erinnere mich an mehrere Gespräche damals mit unserer PÖ-Einheit, wenn wir immer Meldungen dann lanciert haben, was tun wir gerade, wo stehen wir, ein neues Baustein, ein neues Modul geht an den Start. Die haben gesagt, da muss digital souverän mit drinstehen. Die haben immer gesagt, das versteht doch keiner, was digital souverän ist. Können wir da nicht reinschreiben, das ist datenschutzkonform. Ja, das ist doch das Gleiche.
Nein, das ist was anderes. Ja.
Ich glaube, heute 2026 braucht man niemand mehr erklären, was digitale Souveränität ist.
Da braucht man auch keinen Zeitungsartikel mehr ohne das Wort, dem Wort digitale Souveränität.
Deshalb sind wir jetzt natürlich auch total avantgardistisch und deshalb spreche ich schon gar nicht mehr von digitaler Souveränität, sondern ich gebrauche in der Zwischenzeit, wie viele andere Personen auch, noch viel lieber den Begriff der technologischen Souveränität. Ja. Genau. Also tatsächlich war das von uns von Beginn an handlungsleitend und beim digitalen Arbeitsplatz sehen wir jetzt es quasi in wirklich einer Ausprägung, die ganz konkretisiert ist, dass wir das mit der digitalen Souveränität ernst meinen und das für uns tatsächlich handlungsleitend ist.
Jetzt haben Sie bei meiner Einleitung zum Thema E-Mail-Adressen schon so ein bisschen gelacht. Uns würde mal interessieren, wie ist denn das Feedback von den Lehrern oder wie wird es denn angenommen?
Also tatsächlich der digitale Arbeitsplatz, die Zahlen sprechen erstmal für sich. Stand heute Morgen waren es etwas über 80.000 Lehrkräfte, für die der digitale Arbeitsplatz ausgerollt ist. Und es ist immer ein Ausrollprozess, der erst dann startet, wenn eine Schule sich bewusst dafür entscheidet, wir wollen den digitalen Arbeitsplatz haben oder eine Lehrkraft in einem sogenannten Selbstregistrierungsprozess, den wir seit kurzem aktiviert haben, sagt, ich will den digitalen Arbeitsplatz haben.
Wenn Ihre Schule quasi noch nicht mitmacht, kann die Lehrkraft quasi vorangehen.
Richtig, genau. Es war tatsächlich ein Wunsch von vielen Lehrkräften, die sagen, meine Schule will noch nicht als Gänse oder wir überlegen noch, aber ich braucht das, ich möchte das, ich finde es überzeugend, ich will das haben, haben wir dieses Tool tatsächlich entwickeln lassen, die Selbstregistrierung mit einem dahinterliegenden Prozess selbstverständlich, wo aber die Lehrkraft dann selbst sagen kann, der DAP ist für mich so ein zentrales Element der digitalen Bildungsplattform Schule.bw, den brauche ich.
Und vielleicht ja auch eine gute Werbung dann auch, ne? Also wenn dann die Lehrkraft berichtet und sagt, hey, das bringt mir wirklich was, dann entscheidet sich vielleicht dann doch die ganze Schule schneller dafür.
Genau. Und ansonsten ist es wie immer ein Prozess. Das ist auf der einen Seite tatsächlich ein ganz neues Angebot. Wir sind ja immer ein Angebot. Wir verpflichten die Schulen ja nicht, sondern die Schulen entscheiden sich für unser Angebot. das von manchen Lehrkräften, von manchen Schulern wirklich sehr intensiv genutzt wird. Wir sprechen immer von den Heavy-User-Szenarien, ne? Also wirklich, da ist der DAP oder die digitale Bildungsplattform in der Zwischenzeit das Rückgrat der Kommunikation und der Organisation bis hin zu Einzelanwenderinnen oder Anwendern an der Schule, bis hin zu Schulen. Wir haben es mal, aber wir entscheiden uns ganz bewusst, erst schrittweise reinzugehen und lassen noch eine selbstbeschaffte oder vom Schulträger bereitgestellte andere Lösung noch parallel für einen Übergangszeitraum mitlaufen. Und ansonsten ist der DAP oder ist auch Schule@BW, glaube ich, in der Zwischenzeit etabliert und angekommen an den Schulen. Und die einzige Hürde war vor allem zu Beginn für viele Lehrkräfte, nicht für Schülerinnen und Schüler, aber für Lehrkräfte, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn Lehrkräfte in Schule@BW arbeiten möchten, aufgrund, ich habe ja gesagt, Datenschutz, IT-Sicherheit, was ist da eigentlich alles drin, was gibt es da alles, was für Daten werden verarbeitet und sind hinterlegt und was kann ich dort gegebenenfalls machen und einsehen, sowohl vom Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, aber auch für uns war klar, wir werden in der Endgeräte-Realität, die wir an die Schulen haben, die so aussehen, dass wir in der Regel keine zentral von einer Landeseinheit wie der BitBW gemanagten und bereitgestellten Geräte haben, sondern
ja, klar.
Der Zugang erfolgt über den Browser oder gegebenenfalls bei Threema über eine App. Und diese Geräte haben jedes Betriebssystem dieser Welt und die haben jedes Management oder Nicht-Management dieser Welt, haben wir gesagt, Zugang mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, das heißt Benutzername, Passwort und dann kommt eine TOTP-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierung, wieder mit einer App oder mit einem spezifizierten Token, mit einem Seed und dann bin ich drin. Und da haben ganz viele Lehrkräfte gesagt, es ist mir zu aufwendig, das dauert so lang. Das ist in der Zwischenzeit aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung aber eigentlich kein Thema mehr. Ich zeige das ja oft bei Veranstaltungen, wo es nochmal grundsätzlich darum geht, vorzustellen und das ist ja also in wenigen Sekunden erledigt und insbesondere, wenn man Kolleginnen und Kollegen trifft und mal mit ihnen spricht, ja, ist es für sie noch ein Thema, sagen die, nee, ich kenne das ja vom Online-Banking, ich kenne das von meinem Social-Media-Account, genau. 2FA ist der Standard und,
genau.
Und da wollen wir eigentlich auch nicht davon abweichen.
Ein wichtiges Buzzword, das haben wir jetzt auch im Laufe dieser Folge immer wieder erwähnt, ist ja bei allen Digitalisierungsvorhaben auch immer KI.
An dieser Stelle gehen wir nochmal ganz kurz raus aus dem Gespräch und rufen uns F13 nochmal ins Gedächtnis. F13 ist eine digital souveräne KI-Assistenz und funktioniert im Grunde ähnlich wie ChatGPT. Sie wurde ganz speziell entwickelt für die Anforderungen der Landesverwaltung von Baden-Württemberg.
Sie wird in der sicheren Infrastruktur der BitBW betrieben und ist auf offenen Open-Source-Sprachmodellen aufgebaut. Wenn ihr mehr zu F13 erfahren wollt, dann hört doch die zweite Folge unseres Podcasts nochmal an. Hier haben wir Björn Beck getroffen. Er leitet das InnoLab im Staatsministerium und mit ihm haben wir ausführlich über F13 gequatscht. So, Herr Schmid, Sie haben es immer wieder angesprochen, wir haben Sie ein paar Mal bremsen müssen, jetzt dürfen Sie loslegen. KI, Schule@BW, F13.
Und noch irgendwas anderes haben Sie schon gespoilert.
Ja. Wir sind total gespannt.
Ja genau, ich habe ja gesagt Plural, wir haben zwei KI-Bausteine, jetzt fokussieren wir uns vielleicht erstmal auf unseren ersten Baustein, nämlich F13.
Genau.
Und das war total spannend und dazu erzähle ich schnell die Geschichte, wie es dazu kam. Wir kannten im KM natürlich das F13 im Landesverwaltungsnetz mit unseren BitBW-Rechnern, wo wir im Alpha-N unterwegs sind und konnten dort mal dieses F13 nutzen und ausprobieren. Und wir haben das insgesamt wirklich interessiert verfolgt und geschaut, was macht da das InnoLab am Staatsministerium eigentlich mit diesem F13? Das klingt ja total interessant. Und im Herbst 2024 haben wir unseren ersten sogenannten Schule@BW-Summit veranstaltet. Da waren rund 120 Teilnehmende vor Ort und wir haben damals ganz spontan das InnoLab angefragt, ob sie für einen Impulsvortrag vorbeikommen möchten. Dann haben sie eingeladen und gesagt, berichtet doch mal, was macht ihr so? Und dann gesagt, ja, vielleicht ganz spannend für Lehrkräfte, wäre auch KI und F3, ja, gerne das tun. Und das hat das InnoLab tatsächlich gemacht und dabei wurde dann den Teilnehmenden vom Schule@BW-Summit auch F13 vorgestellt und im Laufe dieses Tages des Summits stellten wir uns dann vor Ort tatsächlich die Fragen wie folgend, nämlich, warum haben wir F13 nicht in Schule@BW? Und was müssten wir machen, damit wir dieses F13 auch in Schule@BW bekommen und nicht nur im LVN über die BitBW-Rechner abrufen könnten? Und dann haben wir einfach die Köpfe zusammengesteckt. Das heißt,
ach, cool.
Das heißt wirklich wir, also das InnoLab, das KM, die BitBW und eben unser Team und haben gemeinsam einen Plan skizziert, diesen vorgestellt in den verschiedenen Entscheidungsebenen und dann, wie soll ich sagen, dann haben wir es halt einfach gemacht.
Eigentlich war es eine spontane Idee.
Das war eine Idee, die tatsächlich am Tage dieses Summit entstanden ist, wo
Wahnsinn.
Wir uns alle angeguckt haben, die Teilnehmenden des InnoLab und wir. Wieso machen wir das eigentlich nicht als Teil von Schule?
Es ging ja dann ganz schön fix, ne?
Also genau. Sie haben ja gesagt,
24.
Ja. Seit wann ist es integriert?
Also eigentlich schon seit Frühjahr 25 haben wir die ersten Lehrkräfte dann auf F13 berechtigen können. Und das war natürlich dann ein Weg, der pragmatisch gegangen werden musste. Mhm. Und wir haben erstmal überlegt, ja, was für Möglichkeiten gibt es dann, dieses F13 den Lehrkräften in Schule@BW zugänglich zu machen. Also eine jetzt mal auf der Hand liegende Option war ja, dann holen wir die Lehrkräfte ins LVN rein.
Das ist ja nicht möglich, auch gerade Thema Sicherheit und so, IT-Sicherheit, keine Chance. Und
vor allem, also mit welchen Endgeräten sollten die
ins
LVN kommen? Ja. Ich habe ja gesagt, die haben nicht diese BitBW-gemanagten Endgeräte, sondern alle Endgeräte dieses Planeten. Ja. Also haben wir gesagt, ja, da könnten wir irgendwie über einen Proxy einen Tunnel machen mit einem Loch, das 5-mal abgesichert ist und dann sind sie irgendwie in der DMZ oder was weiß ich so, aber das haben wir dann relativ schnell verworfen, auch gemeinsam mit BitBW. Und haben wir gesagt, gut, dann suchen wir einen anderen Weg. Kriegen wir F13 aus dem LVN raus.
Ja.
Gemeinsam mit der BitBW haben wir dann gesagt, dann ziehen wir eine eigene F13-Instanz für uns auf und betreiben dort tatsächlich für uns mit unseren Grafikkarten unsere eigenen Sprachmodelle mit in der Zwischenzeit auch speziellen Features, die tatsächlich wir als erstes entwickelt haben, die jetzt wieder ins Landes- oder ins Open Source F13 einfließen werden. Und tatsächlich war es so, Frau Gera hat es gesagt, im Herbst 2024, die Idee wäre doch gut, setzen wir uns mal zusammen, kurz vor Weihnachten, nach Weihnachten setzen wir uns nochmal zusammen und dann haben wir es tatsächlich Schritt für Schritt fast schon agil umgesetzt. Im Frühjahr, so Februar, März oder so, hatten wir die ersten Lehrkräfte mit Zugang zu F13. Dann waren es die ersten paar hundert, dann waren es plötzlich ein paar tausend. Und zum Sommer 2025 waren es dann tatsächlich alle Lehrkräfte, die dann einen Zugang zu Schule@BW haben.
Das ist aber nur für Lehrkräfte. Die Schülerinnen und Schüler haben keinen Zugriff auf F13.
Die haben aktuell keinen Zugriff auf F13. F13 ist ein bisschen wie der digitale Arbeitsplatz. Haben wir gesagt, das ist bewusst ein Tool für unsere Lehrkräfte. Also einerseits tatsächlich, ich sage immer, da verfolgen wir eine Doppelstrategie. Einerseits sollen Lehrkräfte ein rechtssicheres KI-Werkzeug haben, mit dem sie tatsächlich produktiv arbeiten können. Gleichzeitig brauchen Lehrkräfte ja auch eine Lösung, wo sie selbst mal KI-Kompetenz überhaupt erwerben und aufbauen können. Und das
kennenlernen
sollten sie im besten Fall ja nicht irgendwo bei irgendeinem Anbieter machen, mit irgendwelchen privaten Accounts, wo keiner so richtig weiß, wo fließen welche Daten eigentlich wohin und was wird mit welchen Eingaben überhaupt trainiert und wie wird es tatsächlich auch abgerechnet gegebenenfalls.
Oh ja, stimmt. Denn
die Token kosten Geld.
Ja, klar.
Das haben wir gesagt, das F13 ist für Lehrkräfte im ersten Schritt. Tatsächlich pilotieren wir oder konzipieren wir momentan aber auch, wie wieder über gegebenenfalls zum Beispiel die Lernmanagementsysteme Aktivitäten bereitgestellt werden können, für zum Beispiel ein KI-Chat oder was auch immer, ein Chatbot oder irgendwas, wo nachher das LMS über eine entsprechende Schnittstelle auf unsere F13-Hardware zugreift. Und dann haben wir überhaupt keine Thematik mehr mit Token abrechnen, bezahlen, Kreditkarten hinterlegen.
Ja, genau.
Und das Thema Datenschutz haben wir schon geklärt. Und die Informationssicherheit, die ist auch schon geklärt.
Das war jetzt alles F13.
Was gibt es denn noch?
Genau.
Genau, wir haben noch ein zweites Tool in Schule@BW, das nennt sich AIS Chat. Mhm. AIS steht dabei abgekürzt für adaptives, intelligentes System oder auch hier Plural, je nachdem adaptive, intelligente Systeme. Mhm. Das ist ein länderübergreifendes Digitalpaktprojekt, wo alle Bundesländer mit dabei sind, wo tatsächlich im Endausbau ein adaptives, intelligentes System stehen soll, das perspektivisch natürlich viel mehr kann als ein heutiges klassisches Lernmanagementsystem, wo immer noch die Lehrkraft sagt, das ist der Lernpfad, mhm, das ist die Reaktion. Wenn da natürlich das nachher adaptiv ist und wirklich auf jede Schülerin und jeden Schüler intelligent reagieren kann, und zwar adaptiv reagieren kann, ist es unter Umständen natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Und eine erste Auskopplung dieses AIS-Projekts ist eben dieser AIS-Chat, mhm, ein Chatbot.
Für Schüler. Wir sind jetzt bei den Schülern.
Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ein Chatbot, der im Prinzip auch das macht, was F13 kann, wo aber die Lehrkraft die Möglichkeit hat, eine Lernaktivität, mhm, über einen Assistenten Schülerinnen und Schülern freizuschalten. Und zwar freizuschalten auch in der Definition, für wie lange steht dieser Chatbot bereit.
Von, also ganz klar auf Themen spezifisch, ja, also wenn in Biologie gerade, ja, Photosynthese behandelt wird, dann für diesen
Themenblock. Genau, der Chatbot wird vorkonfiguriert, mhm, entweder mit einem Prompt, also dem wird gesagt, was weißt du, wer bist du, was kannst, mhm, du. Mhm. Der kann mit Materialien angereichert werden, hier weitere Informationen zu diesem Thema. Das schönste Beispiel, das ich immer nehme, das ist auch so ein Standard-Chatbot, der eingestellt ist, der Herr Pumpe, mhm, das ist das menschliche Herz. Und dann sagt die Lehrkraft, heute machen wir das menschliche Herz irgendwie oder heute diese Woche oder die nächste Lerneinheit oder was auch immer. Dann sagt die, dafür benutzt du dieses Sprachmodell, dafür werden so und so viele Token bereitgestellt, davon werden die und die Materialien verknüpft. Und dann kann man das über einen QR-Code oder den Link den Schülerinnen und Schülern in einem didaktisch kontrollierten Szenario zur Verfügung stellen. Und dann chatten die mit dem menschlichen Herzen, können sie erklären, was machst du, wer bist du, wie viel Liter pumpst du eigentlich in der Stunde, was passiert, wenn XYZ und so weiter. Und ganz wichtig, und wenn die Schüler abweichen von diesem Szenario und dann der Herr Pumpe fragen wollen, irgendwie, wie war das nochmal mit dem Nationalsozialismus in Deutschland bei der Machtübernahme, mhm, dann wird Herr Pumpe sagen, das tut er tatsächlich, dazu kann ich dir nichts sagen, aber ich kann dir nochmal erklären, wie das mit dem Blutkreislauf, mhm, ist, mhm, und so weiter und so fort.
Also immer sehr themenspezifisch, ja, Problematiken, die wir vielleicht in der KI haben, mit Halluzinationen und was auch immer, sind dadurch nicht gegeben, weil es immer auf ein Thema fokussiert, ja, ist. Also aber im Chat-Charakter.
Genau. Die KI wird trotzdem noch halluzinieren, aber natürlich in einem ganz anderen Szenario, als wenn sie völlig frei ist.
Mhm. Muss ich kurz fragen, waren Sie Biologie- und Geschichtslehrer? Oder waren
studiert habe ich tatsächlich mal Technik, Geografie und Englisch, aber, mhm, das liebste Fach, das ich immer unterrichtet habe, war tatsächlich Geschichte und Gemeinschaftskunde.
Oh ja, ja. Schönes Fach. War eins meiner Lieblingsfächer.
Geschichte und Gemeinschaft, das glaube ich dir gleich.
Ja, wieso? Da konnten wir auch immer so schön, das ist doch toll, da konnten wir auch immer so schön diskutieren und sprechen und sowas. Das war mir viel lieber als Sport. blicken wir nochmal kurz in Richtung Zukunft. Landtagswahlen fanden statt. Es gibt einen neuen Koalitionsvertrag. Da ist ja auch einiges, steht einiges drin zum Thema Bildung. Was ist denn da in der Zukunft geplant? Wie geht es denn hier weiter? Gehen Sie darauf ein in der digitalen Bildungsplattform?
Ja, tatsächlich gibt es im aktuellen Koalitionsvertrag eine Aussage wirklich ganz konkret zu uns, nämlich, und, ja, die zitiere ich jetzt, damit ich nichts, mhm, Falsches sage, nämlich: die digitale Bildungsplattform Schule@BW entwickeln wir weiter zum zentralen Instrument digitalen Lernen und Lehrens. Dieser Satz ist für uns Antrieb und Anspruch zugleich.
Das glaube ich.
Wir haben Ideen. Wir haben jetzt ja auch eine neue Hausspitze bekommen und es wird dann jetzt Aufgabe der nächsten Monate und Jahre der Legislatur sein, diesen Satz mit Leben zu füllen.
Was sind das für Ideen? Auf was dürfen wir uns freuen? Oder dürfen Sie es noch nicht sagen?
So ein paar Stichpunkte vielleicht. Ja, was, genau, könnte denn da noch kommen?
Das Thema AIS-Chat und adaptive, intelligente Systeme habe ich schon genannt. Auch das Thema Lernmanagementsystem Moodle wird eine Weiterentwicklung erfahren und immer auch unser Identitäts- und Access-Management-System, wo wir auch neue Berechtigungsmodelle versuchen zu implementieren, um zukünftig auch im weitesten Sinne, das sind Begriff, den ich immer mit Vorsicht formuliere, externe Dienste dann anbinden kann, die nicht originär über uns als Schule@BW betrieben werden. Ein Beispiel, wo wir das tatsächlich schon gemacht haben, weil das für uns eigentlich ein externer Dienst ist, ist die schon genannte Mediathek mit diesen vielen 100.000 didaktischen Medien. Die nennt sich SESAM. Das ist eigentlich ein Landesangebot vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Auch die Berechtigung, dass ich jetzt wieder als Lehrkraft zum Beispiel die Medien von SESAM abrufen kann, war bisher immer ein Prozess, überwiegend in Papierform. Das heißt, ich habe gesagt, ich will einen Zugang zu dieser SESAM-Mediathek. Dann bin ich mit einem Formular zu meiner Schulleitung oder zum Sekretariat gegangen, gesagt, liebe Schulleitung, liebes Sekretariat, bestätige mir mit Unterschrift und mit Schulstempel, dass ich Lehrkraft des Landes Baden-Württemberg in diesem Landkreis bin, weil dieser Landkreis hat unter Umständen andere Lizenzen als der andere Landkreis. Wenn das unterschrieben ist, wird das gefaxt oder als PDF oder sonst wohin geschickt, ins Kreismedienzentrum, ins Landesmedienzentrum, und dann wird dieser Prozess nochmal gemacht und dann wird der Account dieses Nutzenden oder der Nutzenden angelegt und dann ist erst der Account da. Jetzt geht es wie folgt. Ich logge mich ein in Schule@BW. Dort gibt es eine Kachel, die heißt SESAM. Beim ersten Mal Klick auf diese Kachel werde ich gefragt, hey, hast du schon ein SESAM-Konto? Ja, habe ich schon. Dann kannst du es jetzt verheiraten und verknüpfen mit Schule@BW. Dann wird alles übernommen, was es zu diesem Konto schon gibt. Die Markliste, alles an Medien, die es schon gibt, wird übernommen. Mit welcher Schule, welcher Landkreis und so weiter und so fort. Und es ist dann immer da. Ich muss mich nirgends mehr nochmal anmelden. Immer Single Sign-On. Oder, und das ist noch viel besser, du hast noch kein Konto, dann kannst du es jetzt über Schule@BW anlegen. Ja. Klick. Bestätigt, wir wissen, wer Lehrkraft des Landes Baden-Württemberg ist. Wir wissen ja schon, in welcher Schule diese Lehrkraft ist, in welchem Kreismedium sie zugeordnet ist. Das heißt, all diese nachgelagerten Prozesse sind damit obsolet.
Bei allen technischen Entwicklungen, über die wir so gesprochen haben, vielleicht so ein bisschen jetzt zum Abschluss eine philosophische Frage. Was darf denn Schule Ihrer Meinung nach niemals verlieren?
Ja, da antworte ich auch philosophisch, das Menschliche. Ne? Ja. Also vor lauter Digitalisierung und KI, Schule ist immer Arbeit mit Menschen.
Genau deswegen fand ich nämlich auch diese drei Begriffe Lehren, Lernen und Kommunizieren, ja, gerade dieses Wort Kommunizieren, so toll. Das hat man eingangs erwähnt.
Ja. Und ein Pädagoge wird immer sagen, und mit voller Überzeugung, Schule und Unterricht ist immer auch Beziehungsarbeit zum allergrößten Teil. Und das muss und wird immer bleiben.
Und in diesem Sinne, Mario Schmid, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Das waren sehr spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung der Schulen, ganz speziell in die digitale Bildungsplattform. Da wird sich, haben wir gehört, bestimmt in der nächsten Zeit noch einiges tun und vielleicht kommen wir nochmal auf Sie zu.
Und für alle, die sich da noch weiter informieren wollen, es gibt auch eine Internetseite für Schule@BW, darüber haben wir uns natürlich auch informiert, die packen wir euch in die Shownotes und dann könnt ihr da einfach draufklicken.
Genau. Du musst jetzt noch irgendwas sagen mit Lasst ein Abo da. Das machst du immer.
Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, drückt gerne auf die Glocke oder aufs Plus und lasst uns ein Abo da.